unterschiedliche Dinge wahr, nehmt ihr ja gar nicht mehr wahr. Ihr wisst nicht mehr, wie es hier riecht, wie es hier aussieht, wie die Atmosphäre so ist. Und ich bin neu hier, also was vor 2 Jahren war, ist nicht mehr so präsent. Festplatte ist gelöscht und dann nimmst du ganz viele Sachen wahr, wer ihr so seid. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher nochmal fragen, was ich so wahrgenommen habe. Aber eine Sache habe ich wahrgenommen und die hat mich irgendwie beeindruckt. Da musste ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Das ist nicht euer schönes Gemeindehaus, eure Ordnung, ist alles sehr sauber hier. Ich freue mich schon auf den Kaffee, dass der schon fertig ist. Ich weiß, es gibt nachher Kaffee, so eine Verheißung für mich, bedeutet mir viel. Aber mein Blick fiel die ganze Zeit auf dieses Kreuz. Ihr habt kein Geld gehabt für ein neues Holz, ne? War euch ausgegangen, ne? Das ist so alltäglich. Das ist so, da sind lauter Löcher drin. Das ist so, in dem, was ihr hier neu habt, ist das irgendwie so ein ganz alltägliches Holz. Als sei der Gott, an den wir glauben, aus alltäglichem, würde das besser zu ihm passen. Nostalgie? Für mich gar nicht. Für mich ist das wirklich so die Alltagsfähigkeit des Glaubens. Das ist sozusagen der Check, dem sich mein Glaube immer wieder unterziehen muss. Und ich glaube, das ist eine Brücke hin zu Menschen. Wir sagen das ja oft so, die Brücke, das Kreuz, die Brücke zu den Menschen. Und das ist so eine doppelte Brücke. Das ist so alltagstauglich. Sonntags morgens um 10 in Deutschland bin ich immer auf der Straße unterwegs, ne? Und heute Morgen habe ich auf der Straße eine Schlange gesehen. Da standen die Leute bis an die Straße, hier in eurem Ort. Und da wusste ich, da gibt es gute Brötchen. Vor den Kirchen sehe ich keine Schlangen. Mir ist schon ewig nicht passiert. Da ist immer Platz genug und viele freie Plätze. Und ich gehe fast davon aus, dass bei euch auch schon mal mehr Leute im Gottesdienst waren als jetzt. Das wäre jedenfalls das Normale. Das ist die Situation, der ich ständig begegne. Und wenn ich Bibeltexte lese, wenn ich die Bibel aufmache und in den Gemeinden predige, dann ist es immer so eine Frage, die mich beschäftigt. Was ist eigentlich die gute Nachricht? Was ist das, was so gut ist, dass Leute sagen, das will ich hören, dem will ich mich aussetzen? Weil Evangelium, eu, bedeutet gut. Und der Angelos ist der Bote und die Evangelisten sind die Frohbotschafter. Das sind in der Antike diejenigen, die in die Stadt laufen und brüllen, der Krieg ist zu Ende. Haben wir kein Internet, kein Telefon, muss irgendwer hinlaufen und sagen, es ist Frieden. So, und das ist irgendwie eine echt gute Nachricht, macht man wohl gerne hören. Und ich frage mich manchmal, was ist das für eine Botschaft, die so gut ist, dass Leute sagen, wow, das verändert was, das macht mich froh. Und man könnte es genauso sagen, wieso gelingt uns das nicht, aus der Bibel diese gute Nachricht herauszudestillieren? Weil ich glaube, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir zunehmend irrelevant. Und euer schönes Taufbecken, ich hoffe, es wird ganz viel genutzt, das ist total toll. Und es soll viel genutzt werden und es soll eine Nachricht sein für viele Menschen, gute Botschaft. So, und mit diesen Fragen, die ich immer habe, wenn ich Bibeltexte lese, habe ich auch den Text gelesen, den wir gleich sehen werden. Aber ich muss euch sagen, vielleicht, ich habe mich erstmal gewundert, ja? Der ist in die Perikopenordnung, also die Predigtordnung in diesem Jahr reingerutscht, ab und zu mal, ganz selten, überarbeitet man mal diese Predigttexte und denkt, ach, das hätte ein bisschen gefehlt, das können wir mal mit reinnehmen. Dieser Text ist da reingerutscht und ich bin ja ganz gut zu Hause in der Bibel. Ne? Bin jetzt 30 Jahre Pastor. Den Text hatte ich nicht auf dem Schirm. Und irgendwann begann dieser Text mich aber zu nähren. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ich wünsche euch das. Und dass wir auch den Text mit dieser Fragestellung lesen, was ist eigentlich das, was wir weiterzugeben haben? Wie können wir das weitergeben? Wie können wir das uns selbst nochmal neu bewusst machen, so unterschiedlich, wie wir sind? Danke für den Diamanten. Und das Bild möchte ich euch auch so sagen, wenn das Licht da durchscheint, sieht das je nach Perspektive ganz anders aus. Und ich sage dir, das Licht Gottes, was in dein Leben scheint, ist für dich anders als für deinen Nebenmann, Nebenfrau. Und das macht es schwierig manchmal, wenn der Prediger sehr überzeugt sind und sagen, wie es geht. So, und das nehmen wir mal mit den Gedanken und lesen jetzt diesen Text. Ich lese uns aus dem Alten Testament, dem Buch Prediger, Kapitel 7, funktioniert super hier mit dem Beamer, die Verse 15 bis 18. Wir steigen ein in ein Buch der Weisheit. Ich erkläre gleich noch ein bisschen, was Weisheit so ist in der Bibel. So geht's los. In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Da merkt man, das schreibt kein junger Bursche, frisch vor einer Uni, sondern da hat jemand aufmerksam gelebt und sagt Folgendes. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht allzu fromm. Übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und wenn du die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ihr sagt, oh, das ist mir jetzt aber sofort vor Augen, warum er da mit der guten Botschaft und dem Frohmachenden so anfängt. Wir kommen dazu gleich mal. Vielleicht entdeckt er da auch was Frohmachendes drin. Aber vielleicht mal erst noch ein paar Sätze, wo wir hier sind, so zur Einordnung. Wir sind in der Weisheit, eine biblische Tradition. Und in der Weisheit, da werden keine Geschichten erzählt. Da kriegst du nicht die großen Geschichten Israels erzählt. Da werden auch uns keine Gebetserhörungen geschildert. Da geht es nicht um Gottes rettende Taten. Eher nicht. Da geht es darum, Gott segnet, Gott begleitet, Gott lässt wachsen. Oh, Gott mag es gerne, wenn wir lernen. Gott mag es gerne, wenn wir klug sind. Gott mag das gerne, wenn wir auch mal umdenken. Wenn wir sozusagen mit Gott an der Hand durchs Leben gehen, dann sollten wir aufmerksam sein, der ist mit dabei und dann können wir auch mal auf unser Leben gucken, ab und zu zurückschauen. Wie war das jetzt eigentlich so, unsere Lebensreise? Und das von Gott her zu reflektieren, das ist Weisheit. So, und jetzt fällt dem Prediger da was auf. Und da musste ich erstmal innehalten. Vielleicht muss man da auch erstmal schlucken, da mal ein bisschen bleiben. Ich habe schon viel gesehen in meinem vergänglichen Leben. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten, kommt trotzdem um. Und ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Das ist ja jetzt keine gute Nachricht, ne? Das ist ja jetzt, hast du uns versprochen, wir denken nach über das Evangelium. Da wäre doch eigentlich sowas besser wie, hier in Brückenbracht, da kriegst du in der Baptistengemeinde, da kriegst du so 5 Regeln fürs Leben und den wirst du glücklich. So 5 oder 3 ist besser. Da hältst du dich dran, davon hältst du dich fern, dann hast du Erfolg, dann, ja, und jetzt kommt hier sowas. Vielleicht müssen wir das wirklich mal ernst nehmen. Vielleicht haben wir gar nicht diese 5 Regeln zum glücklichen Leben, zum langen Leben. Was der hier sagt ist, ich gucke das Leben an und merke, manchmal ist es ungerecht. Das Leben ist gar nicht immer gerecht. Und wisst ihr, auf der sachlichen Ebene verwirft der Prediger hier eine bestimmte Lehre. Und ich sage euch, er verwirft eine biblische Lehre. Nämlich die Lehre, wenn du was Gutes tust, dann wirkt sich das aus. Das zahlt sich aus. So, man nennt es der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Was du tust, was du säst, wirst du ernten. Und das stimmt auch oft. Aber also so ein Satz wie Lügen haben kurze Beine, das ist im Grunde abgeleitet aus biblischen Texten. Und das stimmt ja auch. Wenn du deine Partnerin ständig anlügst, deinen Partner, ich sagte, das macht die Beziehung kaputt, das kommt raus. Aber manche kommen mit der Lüge ziemlich weit und werden sogar Präsidenten. Das funktioniert. Und du fragst dich, das kann doch nicht sein. Wie kann man damit durchkommen? Und es gibt noch eine Menge biblische Gebote, die echt gesund sind zu befolgen. Sei nicht neidisch, gönn anderen alles. Das ist super, das hält dich gesund. Sei treu in Beziehungen, muss nicht hin und her hüpfen, muss nicht immer andere begehren. Sei treu in deiner Beziehung, das führt dich zum Glück. Halte den Ruhetag ein, du musst nicht durcharbeiten, du musst nicht immer alles geben. Ruhen, Schabbat heißt einfach mal sein lassen. Das funktioniert, du kommst so durchs Leben. Frag den Arzt deines Vertrauens, ist gesund. Aber manchmal fragst du dich, wie kann das sein? Und das ist ernst zu nehmen. Und das kannst du nicht beantworten. Und das sagt uns der Prediger hier so. Tod oder Unglück. Meine Frau stand am Grab einer Freundin, Mutter von 4 Kindern. Es wurden nur liebe Dinge gesagt auf der Beerdigung und jedes Wort war wahr. Ein Ehemann hat keine Frau mehr. Die Kinder, noch klein, haben keine Mutter mehr. Ja, und was sagst du da? Und das ist ja nur ein Beispiel. Ihr habt selber 1000 Beispiele vor Augen. Und du kannst das in deiner kleinen Ebene anwenden, du kannst es auf der großen Ebene anwenden. Manch ein Diktator überfällt ein Nachbarland und tötet viele, viele Menschen. Und er kommt damit durch und hat Erfolg. Oder wir könnten es auf Gemeinden anwenden. Manch eine Gemeinde kümmert sich rührend um Arme und hat immer offene Arme für die Leute, die was brauchen. Und die wird kleiner und schwächer. Und manch andere Gemeinde ist so auf sich selbst fixiert, hat aber einen strahlenden Prediger und die Leute kommen und feiern und die Gemeinde fühlt sich sehr bestätigt auf ihrem Weg. Oder egal welche, wo auch immer du das versuchst anzuwenden, ist das Leben eigentlich gerecht? Ist das Leben fair? Ist das das, was wir uns an Schaukasten schreiben können? Wir erklären dir die Dinge. Hast du Fragen? Wir geben die Antworten, weil wir sind Baptisten, wir kennen uns aus in Gottes Wort. Ich wünschte mir Gemeinden nicht als Lehranstalten, nicht als die Orte, wo die Antwort schon ausgesprochen ist, noch bevor die Frage überhaupt gehört wurde. Das gibt's. Ich kenne das gut. Ich habe vielleicht auch selbst mal so gelebt, weil du willst dir die Fragen, das ist auch ein bisschen anstrengend, ne? Fragen, lieber Antwort. Hast den Bibelvers schon bereit, bevor du überhaupt richtig zugehört hast? So kann man leben. Und ich wünschte mir Gemeinden mehr als Ort, wo immer die Taschentücher bereit liegen. Gemeinden als Heilland. Gemeinden als Ort, wo wir zuhören, wo wir aushalten, wo wir mitgehen. Und wo wir vielleicht auch mal sagen, so wie der Prediger hier, früher habe ich gedacht, ich habe die Antworten. Ja, Leid hat oft was mit Sünde zu tun, weißt du? Und dann klären wir das Sündenproblem und dann kommt ganz viel Heil in dein Leben. Aber manchmal ist es vielleicht gut, einfach still zu sein. Weißt du, ich teile deine Not. Ich teile deine Fragen. Das müssen wir jetzt einfach mal aushalten. Lass uns mal zusammen weinen. Das wünsche ich mir mehr. Und dann wird es ein bisschen kurios in eurem Text. Schnallt euch an, setzt euch bequem hin. Sei nicht allzu fromm. Übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Man kann sich mit Frömmigkeit zugrunde richten? Spürt doch mal so einen Moment in euch rein, ob es da so Anteile gibt, dass du dich zugrunde richtest durch Frömmigkeit. Oder fällt dir jemand ein, der sich zugrunde richtet durch Frömmigkeit? Geht das? Kann man zu fromm sein? Ich weiß gar nicht, wird das hier oft gepredigt? Sei nicht zu fromm, weil wir Prediger, wir mögen nämlich die Frommen. Weil ich war 22 Jahre Pastor in Oldenburg. ich kannte die Frommen. Und das ist super, weil wenn du jemanden brauchst, der dringend mal einspringt irgendwo, weil heute kocht keiner Kaffee, geh zu den Frommen. Das funktioniert. Die sind sehr dienstbereit. Wir Prediger lieben das. Fromm meint nicht, da hat jemand einfach zu viel Hoffnung. Da ist jemand aus Liebe einfach nur zusammengebacken. Kann nicht anders. Das ist nicht, was hier mit fromm gemeint ist. Sondern fromm bedeutet, das tun, was Gott will. Sich immer nach dem richten, was sein Gebot ist. Sich nach dem ausstrecken, was er will. Und das ist ja gut. Oder ist es nicht gut? Aber wenn du immer auf der Überholspur bist in Sachen, ich will alles richtig machen, ich will frömmer sein als die anderen, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Du kannst dich damit selber zugrunde richten. Der Prediger sagt, mach mal ein bisschen langsam, halt mal inne. Macht dich das eigentlich glücklicher? Jetzt mal unter uns, gucken die Leute auf dich und sagen, du bist aber erlöst. Ich möchte auch so fromm sein wie du. Oder haben die den Eindruck, du bist echt verkrampft? Ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Fühlt ihr euch vielleicht irgendwo getroffen? Das ist gut, weil das ist die Botschaft des Predigers an uns. Und ich möchte, damit ihr jetzt, einige steigen jetzt aus, jetzt ist da so eine liberalistische Predigt, ja, da will uns irgendwie... Der will, dass wir es alles nicht so ernst nehmen. Ich möchte einfach nur biblisch mit euch umgehen, diesen Text ausloten mit euch. Und weil ich ein Werkzeug aus der Kommunikationspsychologie so sehr liebe, möchte ich euch das eben schenken. Wir haben es im Predigtworkshop auch miteinander angeguckt. Und an dieser Stelle, ich liebe das sehr, aber ich wusste noch nicht, dass es biblisch ist, dass es aus der Bibel kommt. Ich kannte das nur von Schulz von Thun, der hat mir das beigebracht. Und ich möchte euch das mal kurz zeigen, für diejenigen, für die so Schaubilder nichts sind, habt eine gute Zeit, steigt eben aus, ich nehme euch gleich wieder mit. Für die anderen, die das mögen, vielleicht habt ihr einen Aha-Effekt. Ich teile euch zunächst dieses Werkzeug mit einem anderen Thema und dann wenden wir das genau auf unseren biblischen Text ein. Zunächst das Werkzeug erklärt mit einem einfachen Beispiel. Da geht es darum, jeder noch so gute Wert, braucht immer einen Gegenwert. Und zwar jeder Wert. Es gibt nichts, was nur gut ist. Jeder Wert hat immer einen Schatten. Und wenn dieser Schatten nicht zu stark werden soll, brauchst du einen Gegenwert. So, und das machen wir uns jetzt mal deutlich an diesem einfachen Beispiel Sparsamkeit und Großzügigkeit. Wenn ihr so in euch rein spürt, ich vermute, ihr ahnt, wo ihr stärker seid, was eher euch entspricht, Team Sparsamkeit oder Team Großzügigkeit. Oft heiraten solche Leute, einer sparsam, einer großzügig. Bei uns zu Hause ist auch ein bisschen so. Ja? Meine Frau will nicht, dass ich das zu sehr ausführe. Wir bleiben mal ganz neutral. Ich habe schon Gemeinden kennengelernt, die sind pleite gegangen, weil die einen Bauausschuss hatten in der Bauphase, wo alle Team Großzügigkeit waren. Ich liebe Großzügigkeit. Ich mag das, wenn ich war neulich eingeladen und da war so ein großzügiger Gastgeber. Und der sagte dann hinterher so, Martin, willst du noch einen Nachtisch? Und ich habe es ihm geglaubt. Und ich habe einen Blick in die Speisekarte, oh, ist ja relativ teuer. Aber das war so schön. Ich habe die Gastfreundschaft gespürt. Ich habe mich aufgehoben gefühlt. Das ist wunderbar. Aber wenn im Bauausschuss einer Gemeinde keiner ist, der so Team Sparsamkeit ist und auch mal sagt, pass mal auf, das wäre ganz schön, wenn wir die goldenen Tische kaufen, aber wir können es uns nicht leisten. So, ne? Im Bauausschuss ist super und in der Gemeinde auch. Weil wenn du keinen hast, der vom anderen Team ist, dann wirst du, wenn du ganz viele Großzügige hast, dann wird das irgendwann die Gefahr ist, dass es zur Verschwendung wird. Zu viel des Guten. Großzügigkeit ist eine wunderbare Eigenschaft, aber wenn da nicht ein bisschen Sparsamkeit dabei ist, kann das schlecht sein. So. Und genauso ist das, wenn du Team Sparsamkeit bist. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ich kann so schön unbefangen reden, ne? Weil ich euch nicht kenne. Ich kann in die Gesichter gucken, weiß gar nichts. Das ist super. Ja? Und ich weiß nicht, wer so bei euch öfter mal in der Mitgliederversammlung sagt, müssen wir aber aufpassen. Ne? Was kostet denn der Bagger? Warum haben wir denn da nicht einen Beschluss gefasst? Ne? Habt ihr auch das vorher ausgeschrieben? Habt ihr geguckt, dass es der Richtige ist? Ne? So, man hat ja so, man kennt ja seine Pappenheimer. Ja? Sparsamkeit und Geiz ist nicht das Gleiche. Zu viel Sparsamkeit, Sparsamkeit ohne Großzügigkeit kann zum Geiz werden. Und dass die Falle ist in der Gemeinde oder auch in Partnerschaften, dass du dem anderen sagst, du Geizkragen, und der sagt, nee, ich bin einfach nur sparsam. Ja, und dann ärgert er sich und dann hast du keine gute Gesprächsgrundlage mehr. So, und jetzt machen wir das eben weiter mit unserem Thema hier. Frömmigkeit und Gehorsam. Man hat so den Eindruck, so das Gegenüber unseres Predigers ist jemand, der ist richtig fromm und gehorsam. Und das ist was Gutes. Gehorsam bedeutet auf Gott hören. Der will auf Gott hören. Oder die will auf Gott hören. Und jetzt sagt unser Prediger, sag mal, hast du eigentlich auch mal genossen in letzter Zeit? Wann hast du das Leben mal so richtig gefeiert? Wann hast du mal richtig gegluckst vor Glück und Gott einen lieben Mann sein lassen und dich darüber gefreut? Er hat dir alles geschenkt und du hast richtig über die Stränge geschlagen, warst ausgelassen und dich gefreut deines Lebens. Wann war das denn zum letzten Mal? Und dann sagt sein Gegenüber vielleicht, ja Moment mal, willst du jetzt, dass ich beliebig werde? Gilt Gottes Wort jetzt nicht mehr? Nein, sagt der Prediger. Und das sehen wir dann gleich im nächsten Vers. Nee, Beliebigkeit ist jetzt nicht mein Ziel. Also jetzt immer nur über die Stränge schlagen, darum geht es mir nicht. Also es gibt schon sowas wie, man kann leberkrank werden und man kann lungenkrank werden und man kann, also nur über die Stränge schlagen, keine Regeln, das ist gar nicht so gesund. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nur darum, dass du die Freiheit des Evangeliums genießt. Hast du das noch im Blick? Ist das bei dir ein gutes Spannungsfeld zwischen Gehorsam, Frömmigkeit einerseits und Freiheit und Genuss? Gott hat die Dinge wachsen lassen. Gott hat es so schön gemacht. Ehrlich gesagt, das Leben wäre auch ein bisschen weniger schön gegangen. Die Vögel müssten nicht so bunt sein. Die Dinge müssten nicht so lecker schmecken. Es wäre auch viel einfacher gegangen. Hätte auch funktioniert. Manch einer von uns hätte die Welt ein bisschen schlichter gemacht. Ein bisschen mehr wie das Holzkreuz. Und nicht so, ja, ihr wisst, was ich meine. War das nötig? Was hat das gekostet? Habt ihr euch gegönnt? Habt ihr gedacht, das wollen wir mal ausdrücken, um damit auch ein bisschen die Schönheit Gottes auszudrücken? Ja? So, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und der Prediger will sagen, pass auf, der eine Weg führt dich nicht weiter. Und dann macht er aber eben genauso die Schleife und sagt, sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Leberzirrhose gibt es schon auch. Ja, warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich möchte euch gerne mal einladen, 5 bis 7 Minuten mal mit eurem Nachbarn kurz zu reden. Kennt ihr sowas? Macht ihr das? Ja? Wir probieren es mal. Vielleicht macht ihr das dann ja öfter mal. Und einfach mal mit der Fragestellung, wo finde ich mich in diesem Spannungsfeld, wir blenden das eben nochmal ein, wo finde ich mich da in diesem Spannungsfeld aktuell wieder zwischen Frömmigkeit, Gehorsam einerseits und Freiheit und Genuss andererseits? Wo würdest du vielleicht sagen, da bin ich vielleicht so ein bisschen gefährdet? Vielleicht stellst du auch fest, ich komme aus diesem Stall, da war ganz viel Freiheit, ganz viel Genuss und ich habe gemerkt, das war gar nicht so gut für mich. Vielleicht bin ich deshalb jetzt in einem anderen Team. Oder genau umgekehrt. Schaut doch mal kurz mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin oder den Menschen hinter euch, kurz mal eben auf eure Geschichte, wenn ihr euch traut. Und wenn nicht, dann guckt ihr so ganz steif nach unten oder so, als ob ihr betet, könnt ihr auch beten. Und dann weiß man, ihr wollt das jetzt nicht. Ja? Also diese Freiheit ist ja wichtig. Denkt mal kurz drüber nach, wo finde ich mich in diesem Spannungsfeld wieder? Und dann schließe ich das so ein bisschen ab. Wird nicht mehr so lang gleich. Funktioniert super mit euch. Also man kann euch echt Fragen stellen. Also wiederholt das gerne. Stellt euch Fragen. Das ist echt interessant. Schön. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Erkenntnisse, redet darüber weiter, damit ist man nie fertig, ein ganzes Leben lang nicht. Spannungsfelder. Das ganze Leben besteht aus Spannungsfeldern. Und es ist gut, wenn du irgendwo stark bist, wenn du merkst, so Mensch, das kann ich richtig gut. Wenn du mal guckst, was ist denn vielleicht der mögliche Schatten? Die schlummernde Stärke, wo du die anderen brauchst. Die anderen, die dich manchmal so nerven, die brauchst du, weil die dich davor bewahren können, in deinen Schatten abzurutschen. Hinter jeder Stärke ist immer auch eine Schwäche verborgen. Und die Schönheit des Evangeliums macht es immer auch aus, diese unterschiedlichen Farben, diese unterschiedlichen Färbungen wahrzunehmen und sich das gegenseitig zu erlauben, sich auch mal was Kritisches anzuhören von Schwestern und Brüdern in der Gemeinde, um nicht zu einseitig zu werden im Glauben. Das ist nur so ein Thema, aber vielleicht hat das schon seinen Sinn, dass das immer wieder vorkommt, Gesetz und Evangelium, dieses Spannungsfeld, dieses Urspannungsfeld unseres Glaubens. Ich möchte jetzt gerne aber noch, ich habe ja am Anfang gesagt, es geht mir um diese Frage, vielleicht habt ihr den Eindruck gehabt, das hat er jetzt aber ein bisschen sehr vergessen. Er wollte doch uns was sagen zu der Frage, was ist denn das Gute an der guten Nachricht und was haben wir unserer Umgebung vielleicht auch zu schenken? Und diese Spur möchte ich nochmal aufnehmen mit dieser Denkweise, Spannungsfelder. Ich möchte euch 6 Bilder schenken und immer 2 davon stehen in Spannung zueinander. Und diese Spannungsfelder, finde ich, das sind so Schlüsselspannungsfelder unseres Glaubens für eine Gemeinde, für eine Baptistengemeinde und vielleicht auch so für unseren persönlichen Glauben. Ich möchte euch diese Bilder, diese Spannungsbilder schenken als etwas, mit dem ihr unterwegs sein könntet, mit dem ihr auch zu den Leuten euch hin öffnen könntet. Was meint ihr wohl? Was sollte ich da genau? Große Ohren. Habt große Ohren. Hört hin. Wir quatschen zu viel. Ich habe das vorhin schon so angedeutet. Aus meiner Sicht sind wir so eine Quatschbande als Baptisten. Wir reden. Wir reden und reden und geben Antworten, manchmal auch bevor wir überhaupt auf die Frage gehört haben. Ich glaube, Christenmenschen sollten die größten Ohren haben. Hörbereit sein. Manchmal tut das weh zu hören. Manchmal müssen wir auch den Fernseher eine Zeit lang ausmachen oder das Handy, weil wir merken, oh, das geht direkt in die Seele. Wenn ich die Bilder aus Gaza sehe von hungernden Kindern, ich habe da keine Antwort. Ich habe Wut. Ich habe das Gefühl von Unrecht. Aber das einfach mal zu hören und das wahrzunehmen. Es gibt so Gemeinden, die dann in ihre Schaukästen so klare Antworten schreiben. Ich wünsche mir erstmal, dass wir hören. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir gar nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, wenn wir merken, wow, ja. Ich hatte mal so eine Situation, ich hatte eine Verabredung mit einem Kollegen, wir wollten eine Gemeindeberatung planen. Er war so ein alter, erfahrener Kollege und ich kam gerade aus der Seelsorge. Und ich hatte den Todesfall eines jungen Mannes zu verarbeiten. Mir war nach Weinen. Und er sagte, ja, das Leben ist manchmal ungerecht. Das hat mich so getröstet. 10 Minuten weinen, dann konnten wir eine Gemeindeberatung planen. Das hilft. Antworten helfen. Wenn wir genug gehört haben, dann wünschte ich mir auch das andere. Diese innere Stärke, dieses Berufensein, dieses ich bin der König der Tiere. Ich habe Gottes Stimme gehört. Ich habe mich ihm ausgeliefert. Das ist vielleicht was Schönes. Das gibt mir eine Würde. Das macht mich schön, stark. Unverwundbar, nein, das vielleicht nicht, unverwundbar, nee. Aber ich wünsche euch so, dass ihr in diesem Spannungsfeld unterwegs seid. Große Ohren einerseits, sich verletzlich machen, hinhören können zu den Leuten. Und andererseits diese innere Stärke, dieses Sendungsbewusstsein. Ach, ist das schön, glauben zu können. Ist das schön, sich immer wieder satt zu trinken, satt zu essen an Gottes Wort. Wie schön, ach, wenn du doch auch diese Quelle hättest. In diesem Spannungsfeld möchte ich, dass wir unterwegs sind. Ich lade euch dazu ein. 2. Spannungsfeld. Das ist so ein Bild von ja, Frühling nach einem langen Winter. Ich habe mal in Oldenburg mit Leuten Hoffnung gepflanzt. Da haben wir so 5000 Tulpenzwiebeln gekauft und haben in der Stadt, bei jedem, der wollte, kamen wir und haben in seinem Garten die Buchstaben Hoffnung gepflanzt. Und ich kriege immer noch Bilder von Leuten zugeschickt, die Hoffnung blüht. Das ist so schön. Haben es auf dem Friedhof gepflanzt. Leute gehen über den Friedhof und sehen die blühende Hoffnung. Das ist total schön. Und das ist so ein Bild für mich auch, Gott ist außerhalb unserer Gemeinde. Jetzt sind wir hier drinnen, haben es warm. Ich sage euch, der ist da drüben, ist Gott auch. Die frühstücken da gerade. Die machen sich gar keinen Kopf, dass wir hier sind und beten. Der ist da, der segnet. Gott ist jetzt gegenwärtig in dieser Welt, geheimnisvolle Weise segnend. Wir müssen aufhören mit dieser Irrlehre, als würden wir im Gottesdienst eine Stunde mit Gott haben und dann noch schnell den Segen und dann sind wir gestärkt für die böse Welt da draußen. Gott ist segnend am Werk in dieser Welt. Der lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Der hat uns die Sonne geschenkt, der hat uns die Blumen und die Vögel geschenkt als Zeichen seiner Liebe. Der hat den Regenbogen an den Himmel gesetzt, um uns daran zu erinnern, dass er gnädig ist. Gott wirkt in dieser Welt, der ist überall wirksam. Er hat diese Welt gemacht, es ist seine Welt. Wir sind seine geliebten Kinder, alle. Das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen. Und ich wünsche mir, dass es keinen baptistischen Gottesdienst gibt, ohne anständige Fürbitte für die Zerrissenheit in dieser Welt, für die Menschen, die jetzt leiden, die jetzt in den Flüchtlingsbooten sitzen, während wir es hier warm haben, die jetzt Kinder haben, die sterben, die jetzt in großer Not sind, dass wir uns da mit hineinstellen. Gott, du willst doch segnen, diese ganze Welt. Wo zeigt sich das jetzt, dass wir uns mit da reinstellen? Aber in der Schöpfung ist auch Fressen und gefressen werden, sage ich dir. Es ist gar nicht nur alles, wir idealisieren das manchmal so. Aus den sozialen Medien kriegst du diesen Zuspruch nicht, den du aus Gottes Wort kriegst. Dass Gott dir sagt, was immer geschieht, ich bin bei dir. Ich liebe dich, trotz deines Versagens. Das kriegst du aus der Presse nicht so mit. Das brauchst du, diesen Zuspruch. Und in diesem Spannungsfeld sollten wir unterwegs sein, zusammenarbeiten mit allen Leuten um uns herum, die auch das Gute wollen, die auch diese Sonne sehen und wollen, dass sie scheint für alle Menschen, die auch das Unglück in dieser Welt wehren und das Gute vermehren wollen. Arbeitet mit ihnen zusammen und dann bringt euch ein mit dem, was ihr nur aus Gottes Wort haben könnt, diesem Zuspruch, dieser Nähe, dieser Wärme Gottes. Dieser Weisheit, die darin steckt. Und in diesem Spannungsfeld wünsche ich mir, dass wir da unterwegs sind. Gott offenbart sich allen. Er zeigt sich in seiner Liebe, in seiner Schöpfungsweisheit allen Menschen. Und wir wünschten doch so gern, dass sie sich alle verstehen als Gottes geliebte Kinder und dass sie die ausgestreckte Hand Gottes erreichen. Ach, wäre das schön. Drittes und letztes Spannungsfeld, also auch das ist so dieses Spannungsfeld nochmal. Er hat ein ziemlich altes Mikroskop, aber ich glaube, wir ahnen so ein bisschen, worum es darum geht. Unser Glaube ist nicht dumm. Wir können uns auch mit dem Verstand dem biblischen Wort nähern. Und wenn wir hier in der Weisheit unterwegs sind mit unserem Text, unserem heutigen Text, dann geschieht da genau das. Der Prediger möchte, dass wir lernen, dass wir klug werden, dass wir das Leben betrachten, auch mal nüchtern betrachten, so wie es nun mal ist. Manchmal sagen Leute, denk nicht so viel, vertrau lieber. Was ist denn das für ein Quatsch? Als müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich Verstand habe, dieser Muskel zwischen meinen Ohren, den hat Gott mir geschenkt, den soll ich nutzen. Bitteschön. Dieser Widerspruch ist, ich will das nicht mehr hören. Wir dürfen, wir sollen nachdenken, wir sollen kluge Entscheidungen treffen. Und diejenigen von euch, die sich immer wieder diskreditiert fühlen mussten in so einer Baptistengemeinde, wo gesagt wurde, nun hör aber mal auf mit deinem Denken, lass uns mal lieber vertrauen, fühlt euch hier ernst genommen. Das ist Weisheit, denken, klug werden und das einbringen. Du musst dich nicht entschuldigen für deinen Verstand, dass da ein bisschen mehr drin ist als bei anderen. Das ist okay, das darf so sein, vielleicht ist es sogar eine Gabe. Ich würde es behaupten. Und dann aber auch das andere. Wann hast du dich eigentlich zum letzten Mal fallen lassen? Wann hast du gemerkt, mein Grübeln muss jetzt mal ein Ende haben? Ich möchte mich einfach mal in Gottes Liebe bergen. Wann hast du den Eindruck gehabt, ich werde getragen, geheimnisvoll? Da ist tatsächlich dieser Friede Gottes, der höher ist als alles Verstehen. Dein Verstehen, dein Grübeln, dein Nachdenken hat Grenzen. Du brauchst dieses Vertrauen, diese Zusage Gottes und dich darin bergen und merken, ich werde getragen. Und in diesem Spannungsfeld wünsche ich euch, dass ihr da unterwegs seid, dass ihr klug seid, dass ihr nachdenkt, dass ihr vernünftige Sachen macht, aber du weißt nicht, was aus der vernünftigsten Sache hinterher wird. Das kannst du nicht wirklich wissen. Bete für die Dinge, für die Prozesse. Überlass dich Gott. Ja, ich wünsche euch, dass ihr in diesem Spannungsfeld gut unterwegs seid. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Vertrau auf Gott, dann findest du den richtigen Weg. Suche den richtigen Weg, dann ehrst du Gott. Das gehört beides zusammen. Gott fühlt sich geehrt, wenn du den richtigen Weg suchst. Gott fühlt sich geehrt, wenn du ihn anbetest und er führt dich gute Wege. Und ein allerletztes Bild dazu. Wenn du Gott nachfolgen willst, dann kannst du das nicht in Stöckelschuhen tun. Kannst du machen, mit weißen Segelschuhen. Aber in der Regel musst du dir dabei die Füße schmutzig machen. Musst du durch den Morast. Im Spannungsfeld wirst du nie genau wissen, ist das der richtige Weg? Führt das zum Erfolg? Du musst immer wieder auch ins Risiko gehen. Und ich möchte euch einladen, macht euch ruhig mal die Füße schmutzig. Ihr habt da jetzt so eine schöne Baustelle vor der Kirche. Wie schön! Kirche als Baustelle, wie wunderbar. Kirche mit einem Kreuz, das ist roh, da kannst du dir auch mal einen Splitter holen in die Finger. Und ich sage dir, wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du ihm gehorsam sein willst, wirst du dir Splitter holen und du wirst dir die Füße schmutzig machen. Das ist unsere Berufung. Wir müssen dabei aber keine Angst haben, weil er dabei ist, weil er mitgeht in allen Spannungsfeldern. Gott segne euch. Amen.